Brötchen habe ich. Vielleicht mein Gott haben. Ich habe heute früh mit meiner Familie ein Stück wieder aus dem Buch von Joel gelesen. Und da gibt es in Kapitel 4 im Chaos, da heißt es, dass das Volk Gottes die Pflugscharen zu Schwertern schmieden soll und die Winzermesser, also die, das Werkzeug, was der Weinbauer braucht, zum Pflanzen, Ackergeräte zu Waffen umschmieden. Und das heißt jetzt im Kapitel 4, dass das Volk Israel aufgefordert wird, seine landwirtschaftlichen Geräte umzuschmieden zu Waffen. Ich denke, diesen Vers kennen viele Menschen gar nicht, weil zweimal an anderer Stelle, nämlich einmal Propheten Jesaja und einmal Propheten Micha, genau das Gegenteil steht. Da haben wir zwei Stellen, da heißt es, dass die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden sollen. Vielleicht weiß einer oder andere, dass vor dem Sitz der Vereinigten Nationen in New York ein Denkmal steht mit genau diesem Schmied, ein Schwert umschmiedet zum Pflug. Wer will, ich zeige das noch einmal. Jetzt ist meine Frage, was ist denn richtig? Schwerer zu Pflugscharen oder Pflugscharen zu Schwerer? Beide sind in der Bibel.
Das hängt von der Zeit ab.
Diese Zeit, dass dieser Pflugding als Waffe geworden wir haben keine Ruhe.
Einer hat die richtige Antwort gegeben. Wir haben gar nicht darauf geachtet. Er hat gesagt, das hängt von der jeweiligen Zeit ab. Wenn jemand das Falsche zu Falsche, also das Falsche macht, nämlich gerade seine Waffe verändert und macht ein Werkzeug draus, dann wird er nicht mehr ernten. Bevor er überhaupt ernten kann, ist er schon tot, weil er sich nicht verteidigt. Und andersrum, wenn jemand das Werkzeug, was er führt, für das tägliche Brot ganz normal braucht, so verändert, dass er daraus Waffen baut, aber es ist gar nicht die Zeit zu kämpfen. Dann würde wahrscheinlich noch nur. Ich sage das ganz praktisch. Wir haben das ja hier erlebt. Der Sozialismus ist ja dadurch kaputt gegangen, ist daran kaputt gegangen, dass in den 80er Jahren ein Wettrüsten zwischen kommunistischer und westlicher Welt war, was die Wirtschaft in Russland und den ganzen sozialistischen Staaten komplett kaputt gemacht. Die Wirtschaft am Ende der ganzen der 80er Jahre ist dadurch kaputt gegangen, dass man alles, was man hatte, in Waffen investiert hat. Und deswegen musste dann gar kein Eroberungskrieg mehr geführt werden, sondern der Zusammenbruch der Wirtschaft hat dazu geführt, dass das gesamte sozialistische System kaputt gegangen ist. Und andererseits gibt es Länder, die sich nur auf das wirtschaftliche Vorankommen gestützt haben. Und Deutschland gehörte jetzt in den letzten Jahren, also in den letzten 20 Jahren ganz unbedingt dazu. Man hat sich darauf verlassen, die Amerikaner, die werden schon beschützen. Warum sollen wir überhaupt was investieren in unsere Armee oder Verteidigung? Und erst die Okkupation von der Krim und von der Ostukraine hat die Augen wieder geöffnet, dass man nicht nur sich auf die Wirtschaft konzentrieren kann. Das heißt, das Verständnis für das richtige Tun zur richtigen Zeit ist von existenzieller Bedeutung. Das deutsche Wort für diese Fähigkeit heißt Einsicht. Von Daniel lesen wir mehrmals, ich habe das drei, vier, fünf Mal, dass das ein Mann voller Einsicht war. Wie kriegt man Einsicht? Das sagt das Wort eigentlich, wenn man das mal ganz, ganz direkt nimmt. Einsicht, ich gucke in etwas hinein.
Wie Wahrnehmung.
Ja, Wahrnehmung. Das ist, ich nehme die Wahrheit.
Ja.
Das ist genau, also das lohnt sich in Deutschland, um den Wortstamm einmal zu bedenken. Ich nehme die Wahrheit, das ist Wahrnehmung. Einsicht heißt, ich sehe nicht nur das Oberflächliche, sondern hinter die Dinge. Wie kommen wir zu solchen Fähigkeiten?
Durch den Sinnesorgan. Durch Wissen.
Bitte?
Wissen.
Durch Sinnesorgane kommen wir nicht zu dieser Einsicht, weil ich sage mal warum, ganz einfach. Als Beispiel, ja, ich kann mit meinen Sinnen gerade noch außen was fühlen. Aber ich kann nicht. Einzig ist ja gerade, dass ich die Dinge dahinter spüre.
Aber es kommt ein Sinnesorgan, ob Augen oder akustisch oder Sinnesorgan.
Natürlich hat es mit unseren Sinnen zu tun, aber es ist eine geistliche Wahrnehmung. Es ist eben nicht unser Körper, sondern es ist unser Geist, unser Innerstes. Das wird übrigens über Daniel gesagt. Es war ein Mann mit einem außergewöhnlichen Geist, voller Einsicht. Kurz abgekürzt kann man sagen, Einsicht ist ein Ergebnis unserer Beziehung zu Gott. Dabei, das ist bei manchen Menschen unbewusst. Und wir können das auch nicht direkt ansteuern. Ich denke, dass dieses Buch Daniel zeigt uns einen indirekten Weg. Ich mache ja immer dafür Werbung, dass wir die Bibel sorgfältig lesen. Das ist nämlich ein Weg, wo man Einsicht gewinnen kann. Und sorgfältig meint nicht, dass wir irgendwelche Dinge hineinlesen oder uns ausdenken, sondern der Weg ist zu sehen, welche Tatsachen uns berichtet werden. Und heute, damit will ich dann das, die Betrachtung von diesem Buch abschließen, will ich einmal darauf unser Augenmerk lenken, wie das Verhältnis von unserer Aktivität und Einsicht zusammenhängt. Wenn wir einmal das Buch Daniel durchlesen, wer ein flinker Leser ist, der schafft das in 2 bis 3 Stunden. Und wer sich Zeit nimmt und jeden Tag noch 2 Kapitel liest, ist in einer Woche auch schon schwierig. Und es ist fast schockierend, in welcher Gedrängtheit uns ungeheuer intensive Informationen dort weitergegeben werden. Und wenn wir das durchgelesen haben, dann bleibt bei den meisten Menschen so ein Gefühl, dass man denkt, boah, was für ein außergewöhnlicher Mann. Gott hat ihm so außergewöhnliche Dinge offenbart. Und an ihm kann man wirklich merken, dass er Einsicht hatte, weil er genau zum richtigen Zeitpunkt immer die richtige Information hat. Und wenn er die nicht gehabt hätte, war sein eigenes Leben und das Leben seiner Freunde gefährdet. Und wer sich erinnert, wir haben das ja gelesen, Kapitel 1 und 2, da wird ja deutlich, dass Daniel seine Freunde gebetet hat und Gott hat ihm daraufhin gezeigt, was das Problem von dem König war. Und dadurch hat er sein Leben und das Leben seiner Freunde gerettet und sogar noch das Leben für einen ganzen Haufen anderer Traumdeuter und Zauberer, die trotz ihrer Weisheit eben gerade nicht wussten, was. Wenn wir dann das Buch einmal von vorne bis hinten durchlesen, ich habe mir mal die Mühe gemacht zu zählen, wie oft den Gott ihm was gezeigt hat, dann kommt man auf eine Zahl von, wenn ich richtig gezählt habe, 14 solchen.
1,4.
Ja, Situationen, wo Gott ihm etwas gezeigt
hat.
Ich sage mal, das ist wahrscheinlich immer noch mehr, als das die meisten Christen heute erleben. Aber ich finde, das ist eine ganz wichtige und bemerkenswerte Zahl. An anderer Stelle lesen wir ja, dass er 3-mal am Tag nach seiner Gewohnheit gebetet hat. Wie oft hat er also eine Gebetserhörung gekriegt? 3-mal am Tag. Ich habe das mal auf 80 Jahre hochgerechnet. Kommt mal bei knapp 90.000 an. Ein fleißiger Mann, der sein Leben lang Gewohnheit Gott, als zu Gott betet, und zwar nicht vielleicht wie bei uns beim Mittagessen. Eine echte Begegnung. Und dann gibt es 14 Mal solche Einsicht. Wenn ich den Durchschnitt ziehe, bin ich bei ungefähr jedem 6.000. Gebet. Was sagt das?
Das heißt, wir müssen auch beten, dass unser Gebet gut nach dem 6.000. Mal.
Nein, ich bin nicht am 6.000. Ich habe nicht
gesagt, ich denke, dass wir viel zu schnell aufgeben. Wirklich, dass Leute, wenn sie denken, sie haben irgendeine wichtige Sache, die sie Gott vielleicht 200 Mal sagen, dann ist die Kraft restlos erschöpft und sagen, es gibt ihn sowieso nicht erhört.
War das richtig?
Unnötig, dass ich mir diese
Frage stelle. Pastor, hey. Wie Christina gesagt, Gott liebt uns ohne Bedingung. Ja? Gott beobachtet uns ohne Bedingung.
Richtig.
Aber wenn jemand zum Beispiel jeden Tag als Gewohnheit gebietet und bedeutet, ich will das, ich will, und Gott antwortet uns.
Ja, genau, das ist der einzige Weg, auf dem wir selber zur Einsicht kommen können. Ich will das nur wiederholen, Gott liebt uns ohne Bedingungen. Und das heißt eben gerade nicht, ich muss mindestens 6000 Mal beten, bis ich einmal noch höre. Ich sage nur, das ist bei solchen herausragenden Dingen, wie wir das bei Daniel lesen, eine ganz selbstverständliche Sache. Und zwar, weil es nicht um die Zahl geht, 6000 Cent einschmeißen und dann kommt einmal eine Erhörung. Sondern ich würde Ihnen so sagen, ein Lob, auch ein Lobgesang, wahrscheinlich ist heute schon einigen zu lange gewesen, dass es ein Lob weiß, hat trotzdem nur so ein kleines Gewicht gegenüber dem, was Gott uns sagt. Weil, Schatz hat das eben gesagt, wir normalerweise mit Gott in einer Liebesbeziehung stehen. Nur das ist überhaupt wert, Glaube genannt zu werden. Ich habe schon letzte Woche darauf hingewiesen, dass Daniel auch so angesprochen wird. Daniel, du viel Geliebter. Wir brauchen selber auch das Bewusstsein dafür, dass Gott zu uns sagt, Marion, du viel Geliebter, du viel Geliebter. Ich denke, das geht einfach gut. Wir haben eine Beziehung zu Gott, aber wie technisch. Gott sei Dank jetzt gelassen haben, dass man bestimmte Dinge macht. Aber eine Liebesbeziehung ist immer etwas, wo unser Herz viel schlägt. Gottes Herz schlägt für uns. Wir sind immer gefragt, ob wir darauf antworten. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist der entscheidende Punkt. Viele Leute denken, er liebt uns dann, wenn wir uns ganz viel Mühe geben, nichts falsch machen. Aber ganz deutlich, Gottes Liebe und seine Liebe uns, zu uns gekommen ist, als er noch Sünder. Und die Liebe zu Gott hat viel mit unseren Sünden zu tun. Weil ganz klar heißt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem wenig vergeben worden ist, der liebt wenig. Wir können deswegen an dem Maß unserer Liebe zu Gott merken, ob wir wirklich Vergebung unserer Sünden angenommen haben, solange unser Herz verhärtet ist und wir das gar nicht sehen, gar nicht merken, dass wir sündig sind, dann ist Gottes Liebe eigentlich an uns verschwendet. Deswegen geht diese Freude der Gottesbeziehung immer erst der Schmerz voraus über das eigene Versagen. Deswegen ist vor der Freude über Gottes immer notwendigerweise vorher der Schmerz über unser Versagen.
Das heißt, vorher braucht es die Schmerz? Oder?
Ja, die Freude gibt es nicht, ohne dass uns unser Versagen, unsere Sünde bewusst ist. Aus dieser Freude, nicht nur Gottes Knecht, sondern sein Kind zu sein, wächst dann diese Beziehung zu ihm, die ihn sucht. Und diejenigen werden von Gott belohnt. Deswegen viel Mut und Ausdauer. Aber rechnet damit, wenn wir in dieser Haltung gegenüber Gott sein, dass wir wirklich Einsicht gibt, dass er wirklich die Dinge, die für ihn wichtig sind, uns sagt. Und ihr Lieben, wenn ich sage, uns sagt, dann ist das noch eine zweite Sache zu bedenken. Wenn ich sage, rechne damit, dass Gott uns wichtige Dinge sagt, da ist damit noch eine zweite Sache verbunden. Diese 14 Offenbarungen, die Daniel, waren nicht nur für ihn allein. Die waren immer auch für andere. Und die sind auch bis heute für uns. Ja, weil wir in Anschauung dessen, was er gekriegt hat, selber verstehen, wie Gott bis heute in seinem Volk Informationen weitergibt. Wir lesen beim ersten Mal, dass Daniel seine drei Freunde ruft und sie beten gemeinsam, dass Gott ihnen das zeigt. Vier Leute beten, einer kriegt die Offenbarung, einige hundert werden gerettet. Das ist bis heute auch so. Wir können diesen Weg mit Gott, diesen Weg der Einsicht, so lange in Frieden gehen, wie wir nicht miteinander in Konkurrenz gehen. Das, was wir eben gehört haben, dass der Stolz so stark verhindert, neue Dinge von Gott zu kriegen, weil man sich festgemacht hat. Weil man ja an seinen inneren Überzeugungen festhält. Das heißt im Gegenzug, wenn wir ein demütiges und offenes Herz haben, dann lernen wir nicht nur, wenn Gott unmittelbar zu uns redet, sondern wir lernen auch durch das, was wir zu anderen werden. Und diese Offenheit und diese Bereitschaft, in Frieden miteinander zu leben, das wünsche ich uns allen von Herzen.